Live in Mixtapes.
Ich sehe ein altes Bild von mir, ich mit vollen Haaren. Das war im letzten Jahrtausend, in den 90er Jahren. Ich war damals auf der Love Parade, ich war ein wilder Knutscher. Meine Arschbacken waren tätowiert mit Future, Future. Guido fuhr im Guido-Mobil und der Guido lachte viel. Ich wär gerne länger geblieben, ich glaub, wir haben Geschichte geschrieben. Alle hatten damals einen Waschbrettbau. Ich auch, ich auch, ich auch. Alle wollten so wie die Spice Girls sein. Ich auch, ich auch, ich auch. Alle hassen säckeweise Ecstasy. Ich auch, ich war dabei. Den Eisbären ging es prima. Wetter war noch kein Klima. Man dachte nichts Böses, wenn die Sonne schien. Man dachte nichts Böses. Ach, die 999 Sega.
Hallo Christian.
Hallo.
Wir sind wieder dabei, eine mittlerweile schon sehr traditionelle Folge zu starten, gemeinsam mit dem Günther. Hallo Günther.
Hallo zusammen.
Und zwar haben wir geplant, natürlich, das ist eine stringente, eine bleibende Größe in unserem Podcast, dass wir jedes Jahr sozusagen zurückgehen und vom Jahr 93 weg, weil wir auch 23 begonnen haben, 93, 94, 95 besprechen, und heute sind wir im Jahr 95 angelangt.
Genau, weil wir ja immer genau 30 Jahre zurückgehen.
Genau, 30 Jahre zurück, und das machen wir chronologisch. Und
heute, unsere Show entwickelt sich ja immer mehr zu einem Jahresablauf. Also wir haben immer jedes Jahr ein Instrument.
Ja.
Letztes Jahr Bass, heuer Schlagzeug. Mhm. Wir haben immer eine 30 Jahre Zurückfolge. Meistens haben wir eine Sportfolge. Dann haben wir oft immer eine Folge über psychische Krankheiten.
Eine Psychofolge, genau.
Ja, es entwickeln sich schon so
gewisse Muster, die bleiben. Ne?
Säulen.
Es wird erwartbar, aber dafür auch angenehm für den Hörer.
Genau.
Jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir heute das Radl anders aufziehen. Heute wird der Günther beginnen mit einem Lied.
Also Moment, wir müssen ja noch die Regeln erklären. Also
wie gesagt, die Regeln kennt ja eh schon jeder geneigte Hörer. Ne?
Also wir gehen 30 Jahre zurück. Wir spielen nur Lieder aus dem Jahr 1995. Jeder von uns hat 7 Lieder zum Auswählen. Ja, die möglichst repräsentativ sind für das Jahr, ne? Und das machen wir dann reihum.
Können wir jetzt schon sagen, was machen wir bei Überschneidungen?
Ja,
können wir es gemeinsam machen.
Gemeinsam, sowieso.
Okay, und dann machen wir Lieder und dann sagen wir halt, was uns gerade so einfällt. Ne?
Ein
ganz neues Konzept. So, und wir machen das
reihum.
Also bitte, Lied Nummer 1, Günther.
Meiner Meinung nach, ja, wenn es 1995 einen Track, einen Song gab, an dem man wirklich nicht vorbeikam, was würdet ihr meinen, was wird das euch jetzt momentan spontan
einfallen? Wonderwall schießt man da ein.
Ja, aber denken wir populärer. Denken wir massentauglich.
Shut up and sleep with me.
Hier kam's der Hot Stepper von Inika Mose.
Also beides großartige Sachen.
Schlumpfen Cowboy Joe.
Ich bin der Schlumpfen Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpfsaloon. Ich bin der Schlumpfen Cowboy Joe, yippie-i-yay und yippie-i-yo.
Absolut.
Absolut, ja. Schlumpfen Cowboy Joe ist also die Wahrheit ist, wir können jetzt aufhören, weil wir haben jetzt einen Gewinner. Schlumpfen Cowboy Joe ist alles. Nein. Der Song, von dem wir reden, ist Faceless Insomnia.
Kenne ich mich weniger aus.
Das war ein Song, ja, egal wo du hingegangen bist, der hat dich beschallt. Ja. Und das Orge ist, der ist wirklich gut. Das ist wirklich ein Song, der, wenn du den heute irgendwo hörst, ja, die also ich sag mal unsere Generation, ja, wobei ich vielleicht schon ein bisschen Vorsprung habe, aber speziell unsere Generation, ja, die du kippst da sofort eine. Ja.
Was ist da die Hookline? Ich meine, wir hören es ja nicht klar, aber ist das dum, 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 dum.
Und das war durchaus ein Song, ja, der, was ich charmant an dem Song gefunden habe und nach wie vor finde, ist, dass er auf der einen Seite ja hitparadentauglich war. Aber wenn wir ehrlich sagen, ist das für einen Clubtrack ja wirklich eine verdammt gute Produktion. Ja. Das Schöne an den 90ern und speziell 95 haben wir ja doch, dass das eigentlich, die Grenzen waren ja schon so komplett irrelevant, damals.
Na, finde ich nicht. Ich finde genau das ist mir sympathisch an den 90ern und 95, findest dass du? Die Grenzen ganz klar waren.
Ja, aber es war egal.
Vielleicht, na.
Sicher.
Es war in einzelnen Fällen, wie zum Beispiel bei Faithless, egal, aber... das war jetzt gar nicht egal, ob du jetzt Schlumpfen Cowboy Joe hörst oder It's Cool Man oder ob du jetzt, weiß ich nicht, Oasis hörst oder sowas.
Also, es war ja schon nicht egal, ob du jetzt Blur oder Oasis hörst.
Ja, also gut, rein soziologisch gesehen. Das ist ein anderes Thema. Eine Zuordnung. Da möchte ich dann zu späterer Zeit darauf zurückgreifen.
Aber mir ist das jetzt alles zu
durcheinander. Meine persönliche Erfahrung, ich würde jetzt gern widersprechen. Es gab eine Schnittmenge. Es gab natürlich nach wie vor gewisse, ich nenne es jetzt bewusst so, wie heißt das schon, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ja? Das heißt, du hast gehabt, auf der einen Seite hast du die Skaters gehabt, du hast die Hip-Hopper gehabt, da waren schon Schnittmengen. Du hast die Hardcore-Kids gehabt, du hast die Metal-Kids gehabt, Schnittmengen. Du hast die Punker gehabt, Schnittmengen. Und es gab einfach Dinge, ja, wo man sich blind drauf geeinigt hat. Ja? Und ich glaube sehr wohl, ja, aber das ist nur mein persönlicher Eindruck, dass eben zu der Zeit diese ganzen Grenzen wesentlich fließender waren.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Also, ich habe mir ausgedruckt die kommerziellen Charts von 1995. Ja. Das sind zum Beispiel dabei. Also Nummer 1 in Österreich, Rednecks, Wish You Were Here. Nummer 2, Rednecks, Old Poppin' Oak. Nummer 3, die Schröders, Lass uns schmutzig Liebe machen. Dann kommt noch Bryan Adams mit Have You Ever Really Loved a Woman. Scatman mit Scatman John. I'm a Scatman. Sometimes I Wish I Was an Angel von Kelly Family. Rednecks mit Cotton Eye Joe. Die Schlumpfen mit Schlumpfen Cowboy Joe.
Bin der Schlumpfen Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpfsaloon.
Dann Erotic mit Max Don't Have Sex With Your Ex. Und Erotic with Fred Come to Bed. Because my Max had sex with his sexy ex.
Whoa, whoa, Fred, come to bed. Because my Max had sex with his sexy ex.
Also das war ja, ich meine, das ist schön, wenn man zurückdenkt, ja. Weil da war alles easy going. Ja? Man sieht, es war eine ruhige Zeit. Das heißt, das war das Kommerzielle und alles, was wir reden, ist ja nur ein Alternative Nation Geschichte. Und innerhalb dessen hat es meinetwegen noch Schnittmengen gegeben, aber das war ganz weit auseinander, Kommerz und Alternative. Und wir werden wahrscheinlich heute nur die Alternative-Geschichten haben.
Ja, und dann gibt es halt so Einzelausnahmen wie das durchaus konsensfähig waren. Und wir werden vielleicht heute noch einen Track hören, der, Achtung Spoiler, der schon in einer anderen Folge einmal angespielt worden ist, ja, der auch konsensfähig ist.
Aber ich glaube, dass du schon, ihr habt beide recht, du klammerst halt diese Singles und diese Charts und diesen Plastikpop, den klammerst du halt generell eher
mal der ein interessiert,
raus. Obwohl das der ist vielleicht kein Benchmark zu der mich. Zeit Mainstream ja. war, ne? Dass man ich mein, den nicht mitdenkt.
Nochmal, wenn wir jetzt eine Folge machen, 95, und dann mal ehrlich sein, müsste man eigentlich sagen, diese Liste ist jetzt relevant. Warum? Weil das sind die meistverkauften Sachen. Ja. Ja. Wir sind uns aber einig, dass die eigentlich, verzeihung jetzt,
verstehst du, für uns bedeutungslos. Wir reden schon von Indie und Alternativ von Haus aus.
Qualität. Ja, bekanntes. Sagen wir mal Qualität.
Aber der Günther ist sich dessen nicht bewusst.
Was?
Köln? Naja, du kannst jetzt auch, du bist jetzt in Österreich und sagst, in Europa sind viele Berge und kein Meer, weil es in Österreich so ist. Ne? Das heißt, du bist ja da in einem Castle drinnen und denkst nur an das Castle. Ja? Dabei musst du ja wissen, dein Castle ist ja nur eins von 10 verschiedenen Casteln.
Ich glaube, du schweißt jetzt ein bisschen über.
Ja, glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir spielen jetzt mal dieses Lied.
Ich würde gerade sagen, ob es dieses Lied wäre.
Lucky Boy.
Ich bin der Nächste. Ich habe mir was genommen, was ich, bevor ich den Günther kennengelernt habe, gar nicht so zu schätzen gewusst habe. Und zwar die Band Everything But The Girl. Und ich habe mir das dann auch gehört. Also du hast gesagt, das ist eine super Platte, wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2023, und das ist eine der Platten des Jahres und so weiter. Und die haben mir das dann ein bisschen mal durchgehört. Und dann haben wir gedacht, die alten Nummern von denen gefallen mir nicht so gut. Das war also ein bisschen folkig, so gezupfte. Ich mag so gezupfte Gitarren nicht so besonders. Das ist alles so Lagerfeuer, folkig in die Richtung. Der größte Hit, Gänsefüßchen größter Hit, der war eigentlich 94. Das war eben dieses Missing. Aber an sich gar nicht so ein großer Hit. Aber das haben die dann, glaube ich, ich habe das dann gelesen, die Tracy Thorn heißt sie, die Sängerin. Die hat das gemeinsam mit ihrem Partner, ich glaube, die sind jetzt mittlerweile verheiratet, Ben Watt, genau, gemeinsam geschrieben. Und die haben schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt eigentlich, dass diese Art, wie sie es jetzt vertonen, gar nicht das ist, was sie eigentlich hin wollten. Und haben das schon irgendwie so geplant gehabt, dass das früher oder später mal irgendwie remixen. Ne? Und die haben das dann, 95, nachdem eben die erste Variante des Songs kein großer Hit gewesen ist, dem Todd Terry gegeben. Todd Terry, das ist damals, glaube ich, ein ziemlich bekannter Londoner DJ gewesen, in der Clubszene und so weiter. Na, und der hat da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt, der gute Mann. Also was der mit der Nummer macht und wie das dann harmoniert mit dem Gesang und wie der Beat einfetzt, das ist das, wo man, glaube ich, wirklich nicht widerstehen kann.
Let's go!
I step off the train, I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Like the desert's mystery, and I miss you.
Na, wenn ihr da jetzt so Dance-Sachen mit so Elektro, dann nehme ich auch das Modernste. Ich kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber es ist eigentlich die Nummer, die für mich so am ersten ein 1995er-Gefühl transportiert, nämlich von Garbage, das Lied Queer.
Die Gegenfrage ist ja, war das wirklich cool?
Ich kenne von der Band ganz wenig. Und ich mag von der Band auch wenig, aber dieses Lied mag ich sehr gern und vor allem, das ist für mich, wenn man sagt, was 1995er Musik ist, das einfach eine der ersten Sachen, die mir einfällt. Ich kann da jetzt gar nicht irgendwie großartig die Lanze brechen. Es ist für mich so ein Schlaglicht auf dieses Jahr. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist für mich ein bisschen, und das kann man auch gleich jetzt erwähnen, 1995 ist ja in Österreich, hat er das FM4 gestartet. Ne? Und das war, glaube ich, so eine klassische Nummer, die im ersten Jahr relativ oft auf FM4 war. Und das war für dich, Günther, wahrscheinlich am wenigsten. Du hattest in deinem Plattenladen immer schon Zugang zu interessanter Musik, aber für mich hat das eigentlich schon sehr viel verändert. Damals war es für den durchschnittlichen Jugendlichen schon irgendwie ein ziemlicher Quantensprung eigentlich. Ne?
Immer Garbage soundtechnisch nicht so gern, weil das immer so verzerrte Gitarren sind mit Elektro. Also ich finde, wenn Elektro, dann schon Bass. Oder von mir sind wir akustischer gehalten, dass das mehr Beat hat, aber so verzerrte Gitarren mit
Er muss jetzt sowas rechts auseinandernehmen. Du meinst jetzt auseinandernehmen, oder?
Jetzt haben wir sie auf diese
eine geschmacklerische Sache.
Aber das finde ich super. Ja. Also wir zwar sind die totalen Bros, wir sind Everything But The Girl, Tracy Thorn, Ben Watts Bros. Ja. Du bist ein bisschen auf dem falschen Weg.
Hat FM4, hast du das irgendwie mitbekommen als Plattendealer, dass das irgendwie FM4 den Geschmack von Jugendlichen, die bei dir nachfragen, verändert hat? Oder hat sich da irgendwas da?
Sicher. Also ich kann mich erinnern, ja, ich ich muss jetzt gestehen, 95 war schon eher, schon langsam war ich aus dem Weg, aus dem Geschäft, ja. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das Interessante war, ja, es gab, du konntest Kinder unter Anführungszeichen aufwachsen sehen, ja, und ich weiß, da war, ich glaube, das waren sogar Brüder, ja, aber da war so ein kleiner, blonder Junge, ja, der ist halt dann so Schlümpfe-CDs kaufen gewesen oder so, ja, und plötzlich ist er irgendwann mit dem ganzen Roses Kill Your Idol Level um die Grenze auf die Art, ja, und da merkte man schon, da tut sich was. Und natürlich war FM4 damals ein Faktor, ich meine, wir alle erinnern uns, hoffentlich, ja, als FM4 uns schon, quasi an den Start gegangen ist mit Sabotage, ja, das war schon ein Statement. Plötzlich war da ein Medium, das ich, und das war ja relevant. Also alles, was ich über FM4 damals sagen will, und das ist jetzt quasi wirklich Zeitzeuge, ja. Plötzlich war ein Radiosender da, und am Anfang ja nicht den ganzen Tag, so fair muss man auch sein. Aber plötzlich traust du den Radio auf und du denkst, ja, das ist genau die Musik, die ich privat auch hoch. Mhm. Es gab ja nichts. Also speziell meine Generation, das darf man nicht vergessen, 95 war ich 24 Jahre alt, man glaubt das kaum. Und das war schon toll.
Ich habe gedacht, du hast ja vorher uns so lange erklärt, dass da alles so durchlässig war. Und da, ja, alles.
Ja, ja.
Aha.
Weiß ich auch. Ich muss jetzt ausholen. Also wenn du willst, diskutieren wir das aus. Also ich kann.
Nein, ich will es
ja
nicht ausdiskutieren.
Oh ja. Nein. Da mal sehr ehrlich, ja, wir sind ja doch jetzt leicht perspektivisch eingeengt.
Nein.
Wir werden das Konzept vorher nochmal besprechen sollen. Ne?
Naja, wir können uns schon perspektivisch einengen, aber dann müssen wir uns dessen bewusst sein.
Nein, wir sind uns dessen ja bewusst. Bei
Faithless hast du mir genau das Gegenteil erklärt.
Nein.
Oh ja.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch. So, kann ich jetzt bitte endlich mein Garbage spielen? Garbage. Oder seid ihr vielleicht der Meinung, Garbage ist Müll?
Das war gut.
Ich weiß nicht, was ist da heute los, Freunde? So geht das nicht. The queerest of the
Okay, das habt ihr mir jetzt feinmadig gemacht, mein Lieber.
Nein, gar
uns nicht. Vielleicht ein Problem, dass er Frau gesungen hat. Weil nein, dann sage ich schon, Achtung, ich habe heute mehrere starke Ladies am Start.
Ja.
Gut, Günther, schauen wir mal, was jetzt bei dir kommt.
Auch eine starke Lady.
Ja.
Und jetzt kommt gleich der Jubel von gegenüber, ja. Tracy Sorn ist wieder mal dabei.
Massive Attack. Nein, das war 96, oder?
Nein, heute ja. 1994 kam das zweite Album von Massive Attack raus, Protection. Wir reden aber über 95. Was kam 95 heraus? Und zwar ein Dub-Remix-Album namens No Protection.
Mad Professor.
Und das ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist für mich ja das beste Dub-Album überhaupt. Ja. Und ich mag ja Dub. Ich finde Dub auch Genre, finde ich super. Ja. Weil ich mag eher monotone, immer, wie soll ich sagen, so eher repetitive Sachen mag ich total gern. Ja. Und dieses No Protection-Album finde ich absolut super. Ich ziehe es fast der Originalversion vor. Die Geschichte dahinter ist, dass das Massive Attack den Mad Professor eingeladen haben und gesagt haben, such da einen Song aus, mach einen Remix, ja, so aus Singles B-Seite mehr oder weniger. Da hat er dann angegeben und dann hat er gesagt, das ist eigentlich ziemlich lässig. Ja. Und dann hat er gesagt, was hältst du von der Idee, wenn du das ganze Album einfach klassisch wie beim Reggae mach eine Dub-Version davon. Gesagt, getan. Ich kann das an jeden nur ans Herz legen. Natürlich macht es Spaß, wenn man das Original kennt, aber es ist
Aber sind es die Lieder 1:1 in der Reihenfolge wie auf der
Platte? Ja, es ist wirklich eine Dub-Version. Also die Tradition sagt ja eigentlich, du hast eine Platte und dann machst du eine Dub-Version, die ja quasi die, wie soll ich sagen, die Lieder oder den Album-Rhythmus nicht durchbricht. Du hast mitunter andere Namen, das gilt ja auch für dieses No-Protection-Album. Du erkennst durchaus das Original noch. aber ich mag das unheimlich gern.
Jetzt gibt es mal ein bisschen getan.
Warum?
Schlagzeug und Bass. Jetzt kommen wir mit Rock. Oder soll ich sagen Rock'n'Roll? In der Luft liegt ein Duft nach Überschneidung. Und zwar geht es mir um die Lieblingsband von Günther, die da beteiligt ist, und einen Sänger, den ich sehr schätze, vielleicht schon mal mehr geschätzt habe als jetzt, weil jetzt macht er mir irgendwie zu viel. Der hat, weiß nicht, im Jahr zwei Platten aus, der Neil Young. Hat eine Platte rausgebracht, 95, mit dem, haben wir Überschneidungen?
Nein, bei mir nicht.
Mirrorball. Das ist eine Platte, die habe ich damals rauf und runter gehört. Das habe ich geliebt mit 15. Den Sound, alles an der Platte war super. Das ist so ein bisschen eine hingerotzte Platte. Ich glaube, das hat eine Woche gedauert, die aufzunehmen oder so. Ich
glaub, weißt du, Günther, wer da die
Backing-Band hat? Über die, die wir nicht reden wollen.
Wenn er Lieblingsband hört, weiß er sofort.
Das ist was keinen Unterschied macht, ja, die völlig belanglos ist auf dem Album.
Da, null Input zu dem Album. Das ist genau das Unrichtige. Weil die Neil Young-Lieder haben ja das Problem, dass alle jetzt langsam sind. Und das war sozusagen die einzige Zeit, wo das in einem anständigen Tempo gespielt worden ist, die Neil Young-Nummern. Du hast dann auch gesehen, zum Beispiel Quart is the Killer oder so, in der Live-Version mit der Band, ist da dann wahrscheinlich 4 Minuten, war kürzer als in der anderen. Also es waren dann alle Lieder irgendwie schneller.
Was aber nicht leibend ist. Also ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich breche da eine Lanze für Crazy Horse. Das ist ja eigentlich für den traditionellen Young-Hörer wie mich, ja, ist ja das Schöne, dass die eigentlich Crazy Horse, die finden kein Ende.
Ich mag das auch, weil der Song zerbricht und wieder zusammenfällt.
Die finden kein Ende. Irgendwann muss dann der Tonmaster entscheiden, ich glaube, ich schneide da jetzt bei der 27. Minute, weil sonst brauchen die nur 3 Stunden.
Es war eine gute Abwechslung, dass man anders hat.
Ja, sicher.
Das nochmal ein bisschen mehr Edge hat und ein bisschen mehr einschneidet. Ne?
Ich finde das Album gar nicht so gut, aber mein allerliebstes Neil Young-Stück ist drauf.
I'm the Ocean.
Ja.
Das habe ich gar nicht gewählt bei meiner Liste heute.
Aha, nein, dann suche ich das mal raus. Ja.
Also meine Wahl wäre eigentlich, ich möchte vorhin noch was anderes vorlesen. Und zwar hat ein Rockkritiker, der Dave Marsh, den kennen Sie, der ist relativ bekannt, schreibt Rolling Stone und so weiter. Ne? Und der hat da seine Verbindung mal aufgestellt. Der hat gesagt, also der ist eigentlich ein Neil Young-Kritiker und gar nicht so der große Neil Young-Fan. Der ist eher so Bob Dylan, Van Morrison, die Abteilung. Und der hat da gesagt, also fiktiv, ne? Hat er formuliert, als Zitat vom Dave Marsh. Wir schreiben das Jahr 1965. Die Rolling Stones haben gerade Satisfaction und Get Off of My Cloud fertiggestellt und treffen zufällig Chuck Berry. Sie beschließen, gemeinsam eine Platte aufzunehmen. Chuck empfindet dies als Inspiration und schreibt eine Reihe von Songs, die jedes soziale und spirituelle Thema ansprechen, das in seinen Hits jemals angesprochen wurde. Die Stones reagieren darauf mit Musik, die diese Themen einfach zu einer Rock'n'Roll-Offenbarung verarbeitet. Nun, diese Zusammenarbeit mit Pearl Jam und so weiter ist das moderne, reale Äquivalent dieses mythischen Albums. Also er hat gesagt, dass das eigentlich schon immer, wenn es sowas gegeben hätte, wäre es Chuck Berry mit den Stones. Und es ist zu der Zeit, Pearl Jam sind irgendwie am Höhepunkt ihrer Kreativität, muss man sagen. Ne? Der Neil Young ist vielleicht schon, Chuck Berry 65 war glaube ich auch schon ein bisschen am absteigenden Ast. Der Neil Young hat gekämpft, hat sich vielleicht gerade ein bisschen schwader und da kommt irgendwie was zusammen. Und das hat schon einen Grund, warum der Neil Young da irgendwie der Godfather of Grunge ist. Das hört man da schon raus.
Wir halten da jetzt wirklich zugute. Ja? Natürlich die Backing Band Pearl Jam, strafft das Ganze. Mhm. Es gibt dem wesentlich weniger Improvisationsspielraum.
Und ich muss jetzt noch was sagen. Ich war bei diesem Konzert und ich dachte mir, da spielen jetzt Pearl Jam und ein sehr alter Mann.
Wirklich, war?
Ja.
Und jetzt, hast das Ticket nicht gelesen?
Und jetzt Fun Fact, Günther, du bist älter als dieser sehr alte Mann und ich bin eigentlich auch so alt wie dieser sehr alte Mann. Neil Young war damals erst 50 nämlich. Ja,
ja. Ja.
Ist auch kurz alter, ne?
Ja.
Ich war 1995 in Amerika.
Geile Sache.
Im Sommer. Wisst ihr, was da gespielt haben am meisten?
Good Night Joe.
Nix.
Morissette.
Also ich war im Juli dort und da habe ich MTV geschaut. Und da war
Chili Peppers.
Na, die meistgespielten Nummern waren von Hootie and the Blowfish,
ja.
Let Her Cry. Gut.
Wobei das, glaube ich, eher so ein USA-Phänomen war, Hootie and the
Blowfish. Ja, es war ein USA-Phänomen, aber die haben, glaube ich, in den Jahren 20 Millionen oder so verkauft. Ja. Also irre groß waren die. Und dann noch mehr USA-Phänomen vom Blues Traveler. Kennt das wer von euch? Mhm.
Wobei, die waren cool.
Also, ein Lied war super und das war damals auch ganz oft auf MTV und das ist Runaround. Dann nehme ich das jetzt. Das ist so wie eine flotte Counting Crows-Nummer eigentlich. Ja? Was wir alle drei mögen.
Ja,
schön. Gut.
Escape the memory of a phone call and a watch
Ich möchte den Faden von Massive Attack wieder aufnehmen.
Um Gottes Willen.
Nein, nicht um Gottes Willen. Ich glaube, jetzt wird es vielleicht interessant. Weiß ich nicht. Ja. Massive Attack hatten ja nicht nur die Tracy Thorn als Kooperationspartner, sondern, wer weiß es, wer war da noch involviert bei Massive Attack?
Tricky.
Und man muss sich jetzt Folgendes vorstellen. Die Situation war 1995 ja so, ja, und man kann sich das heute ja in der Retrospektive ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, jetzt Achtung, Spoiler-Alarm. Tricky ist ja irgendwann, wie soll ich sagen, er hat sich selber aus der Umlaufbahn geworfen. Ja. Aber 1995 war es eine Sensation, dass der Tricky ja mit seinem eigenen Soloalbum um die Ecken gekommen ist. Gemeinsam mit seiner Partnerin Martina Topley-Bird kam das Album Maxine Kay raus. Und das war durchaus ein Album, ja, und da spricht jetzt nicht der Fan, weil ich bin gar nicht so ein Fan von dem Album, wenn ich ehrlich bin, aber da spricht jetzt ein Zeitzeuge. Das war tatsächlich ein total spannendes Album. Also es hat viele Leute gegeben, die sich unendlich an Haxen ausgehört haben. Also da kommt jetzt der Tricky mit einem eigenen Album um die Ecke. Ja.
Hast du ein Film for a soil? Little rock and falls when they juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style that if you believe or deceive. Common sense says shouldn't you see. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judging from my labor, the bottom ensures my good behavior. Constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers.
Na, ich sag, da merkt man, was sich da so angespielt hat in dem Jahr, ne?
Naja, man darf nicht vergessen, Trip-Hop war groß zu der Zeit. Also, jetzt sind wir wieder dort. Jetzt bin ich wieder mit meiner These mit diesen durchlässigen Grenzen. Ja, der Christian wird wieder widersprechen.
Na klar, nein, die haben Trick gekehrt und uns Lotz und Kappert schon. War allen wurscht, war alles leid. It's Coolman war auch noch, ne? Ja. Haben sie auch alle gekehrt, ne? Portishead und It's Coolman.
Ja, wo ist der Unterschied, ja?
Ja, ja.
Ah, ein Stadtmensch! Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht!
So, jetzt kommt wieder der Mann des Friedens. Ja, jetzt muss ich ein bisschen angeben. Jetzt spiele ich eine Band, die ich gar nicht so gut kenne, aber durch die Beschäftigung mit der Rockmusik die letzten 30 Jahre habe ich irgendwann mal festgestellt, da gibt es eine Band, die ist extrem wichtig für viele Bands, die ich sehr gern habe eigentlich. Und das ist eine Band, jetzt mache ich da ein kleines Rätsel draus, diese Band hat mittlerweile 45 Alben veröffentlicht. Ihr wisst das sicher,
also, gleich, wenn ich meine. John Otti Band.
Die hat schon 46
Alben. Nein, ich habe jetzt mal geschaut, die haben nicht alles. Guided by Voices.
Genau.
Ja. Ist ein Lehrer.
Das ist ein Lehrer, der hat aber dann aufgehört, wie er dann erfolgreich geworden ist. Das ist nämlich der Robert Pollard. Das ist das einzige ständige Mitglied von Guided by Voices. Und die gibt es eigentlich schon seit 83 und ja, die werden von sehr vielen verehrt. Das ist irgendwie so ein bisschen der Beginn von diesem ganzen Lo-Fi-Ding. Also was danach kommt, so Sonic Youth, vielleicht der Breeders und so, die beziehen sich alle so ein bisschen auf
Guided by Voices.
Sebado zum Beispiel. Das kommt alles ein bisschen. Ja. Oder? Jedenfalls, die waren ganz fun dabei. Und der hat ja mittlerweile schon, glaube ich, über 1000 Songs veröffentlicht und wirklich ein Workaholic. Live-Konzerte dauern und das ist ja was wir sehr schätzen.
Ich hab dich schon live gesehen.
Wirklich?
Wirklich? Im Flex, ja.
Im Flex?
Ja.
Den 90er?
Bewusst oder zufällig?
Bewusst.
Und, was leibend?
Nein.
Na geh.
Okay. Ich wollte dich gerade loben und sagen, boah, der Connoisseur.
Na, schade. Da habe ich gerade gelesen, dass es eine super Live-Band ist. Die spielen
30 Stunden. Nein, das war nicht gut.
War nicht gut. Trotzdem, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Band. Also wird oft so irgendwie als Kult-Band genannt und das muss man irgendwie gehört haben und so weiter. R.E.M. waren auch große Fans und die haben 94 den Durchbruch geschafft und 95 angeblich ihr bestes Album veröffentlicht. Das war Alien Lanes, heißt es. Das gilt als ein Meisterwerk, das ist das Lo-Fi Indie-Pop. Und da würde ich gern, das ist ihr, glaube ich, ihr größter Hit. Obwohl, das ist, glaube ich, eine Band, die sich nicht über Hits definiert wird. Einfach viel machen und viel schreiben und viel aushören. Und das finde ich ja ganz okay, weil das ist auch sehr hörbar. Man muss sich halt ein bisschen darauf einlassen, weil es ist wirklich Hardcore Lo-Fi. Das heißt Game of Bricks.
So, ich bin an der Reihe. Ich schließe gleich an das Lo-Fi. Es ist jetzt, was soll man da viel sagen? 1995 ist die Tokotronic rausgekommen, die erste. Ja, ich weiß noch ganz genau, 95 habe ich sicher nicht entdeckt, sondern 96. Aber die haben ja 95 bis 96 haben die dann drei Platten rausgebracht und das war damals natürlich die erste. Und so ehrlich muss man sein, Lukas. Patch Mosa hätte es vielleicht gar nicht gegeben ohne Tokotronic.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Also das war schon so eine Band, das war irgendwie wie ein zweites Nirvana, ne? Also im deutschsprachigen Raum. Das hat schon sehr viele Leute begeistert. Damals natürlich nur eher als Nischenphänomen, eine kleine Gruppe, die das gemacht hat. Ja, und das auf dieser Digital ist besser, hast die Platten. Und was soll man für sagen? Ich meine, das ist ja eh klar, dass wir aus diesem Kosmos irgendwie kennen und die Band muss man jetzt nicht großartig vorstellen. Interessant ist, was sucht man da für ein Lied aus von dieser ersten Platte? Wir als Patch Mosa haben ja manchmal gecovert, drüben auf dem Hügel.
Ja, genau. Das war ja auch das Schöne, dass die Nummern irgendwie relativ leicht so zu spielen waren,
ja,
zu covern waren, Gänsefüßchen, aber dass das trotzdem eine, da hat es irgendwie eine Blase gegeben vorher, wieso hat das eigentlich früher niemand gemacht, wenn die Musik so einfach ist und ich glaube, der Sound ist sehr wichtig, weil das so ein bisschen zerstörerisch ist und ein bisschen bricht mit allem.
Da war ja dieses ganze, es gab das Label L'Âge d'Or.
Ja, sicher. Mhm.
Und da waren ja viel drauf. Nicht? Und diese ganze, man muss ja eins, es war Blumfeld, es waren die Sterne, die Lassie Singers und wie die alle kassen und dann hat es noch 80 andere
Bands. Ja, die waren Bands da halt gegeben. Alle drauf, aber diese Bands sind alle in Wirklichkeit, abgesehen davon, dass halt der Deutsch singen, links orientiert sein und ein bisschen verkopft und gute Texte haben wir die musikalisch jetzt alle nicht wirklich viel miteinander zu tun.
Nein, das nicht, aber es war so ein gemeinsamer Spirit, ne? Das muss man schon sagen. Das war so schon ein bisschen von außen betrachtet ein in sich geschlossener musikalischer Kosmos, wo viele Leute angedockt haben. Und Tokotronic waren ja im Verhältnis dann doch relativ spät dran.
Ja.
Aber das ist nichts Negatives. Also die waren halt dann plötzlich, also ich sage, das ist bewusst so, für den Plattenkonsumenten waren die dann plötzlich da, ja, und sind ja mit ihren, und ich nenne das jetzt bewusst die Grunge-Ästhetik, diese Cordhosen und diese Adidas-Trainingsjacken und so weiter, nicht? Das ist, wie du schon sagst, nicht? Das kam dann schon irgendwie aus diesem US-amerikanischen Grunge, dass man sich quasi aus der Altkleidersammlung vom Opa irgendwie was rausholt. Und da war plötzlich eine Band da, die halt irgendwie sehr zeitgeistige Texte eigentlich gehabt hat, das muss man schon sagen.
Du hast das Gefühl gehabt, diese Texte stoßen jetzt in eine Nische, auf die man gewartet hat.
Die unbesungen genau. War vorher zumindest.
Die unbesungen war, stimmt, ja. Und ich suche jetzt aus, also drüben auf dem Hügel habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, Freiburg ist, glaube ich, der größte Hit aus der Zeit. Mhm. Aber ich finde irgendwie am passendsten ist, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
Mhm. Fahr doch mit dem Fahrrad in ein anderes Stadtgebiet, sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal übersieht. Lade sie zum Eis ein, statt Stracciatella oder Nuss. Vielleicht bedrückt sie was, über das sie reden muss. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Gestern um 2:30 habe ich noch ein Lied gemacht und ich rufe eine Freundin an, mitten in der Nacht, und ich singe es ihr durchs Telefon und es sagt, ich liebe dich. Kurz bevor ich auflege, schäme ich mich. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
Wahrscheinlich. Wir hatten nochmal ein intimes Treffen mit Tokotronic, wie zwar.
Ja, echt? Da sollen wir wieder mit den Legenden reden. Ja. Da waren wir im B72 und da waren in dem in B72 waren da, das war Mitternacht oder so, da waren dann nur noch 10 Leute und der war da auch. Oh, der also Dirk von Lotzow, ja, und warum auch immer, wir haben ihn getraut und ihn angesprochen und dann haben wir eine Stunde geredet. Aber es war so ein asymmetrisches Gespräch. Ja.
Also aber hast du das nur so empfunden vielleicht? Weil du quasi mehr aus der Fanperspektive kommst. Ja, und
nein, ich habe ihn ganze Zeit gefragt, ja, magst du Bruce Springsteen? Magst du Element of Crime?
Na, oh, Alter.
Ich meine, er hat mich jetzt nicht gefragt, wie es mir im Studium so geht. Ja. Also es war halt klar,
voll wurscht, ne?
Der eine hat Interesse am anderen und er war wirklich nett. Ja. Und er hat jetzt da nicht irgendwie so mir das Gefühl gegeben, dass ihn das Gespräch jetzt nervt. Und wahrscheinlich hat er es gar nicht, nur trotzdem, wenn man einer immer nur den anderen irgendwie so ausfratschelt, wie er so drauf ist.
Aber, ja. Was der sich denkt.
Magst du Dokotronic? Magst du Element of Crime?
Ja.
Magst du Morrissey? Magst du Bruce Springsteen? Ja, aber er hat das alles nicht beantwortet.
Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht.
Und die haben, das war total peinlich eigentlich, noch einen, ich habe da warum auch immer Hosenträger bei mir gehabt und die haben dann geschenkt. Aber was das für einen Sinn hat und warum und wieso.
Aber, es war eine Opfergabe deinerseits.
Aber er hat sicher sich nicht bedankt.
Ich glaube schon, ja. Im Nachhinein denke ich mir, so wie das.
Aber ich glaube ganz ehrlich, denen ist sicher in seinem Leben schon Schrägeres passiert.
Ich wünsche es ihm.
Wenn er sich irgendwann beschließt, seine Biografie zu schreiben, der sich auf euch nicht erinnert. Und das nehmt es mir jetzt bitte nicht krumm. Ja. Aber ich glaube, das fällt jetzt nicht an die erinnern mich, weil das war urschräg, weil mir einer Hosenträger geschenkt und der andere fragt mich, magst du bloß Pingsi?
Aber ich war ja dann 97 auf Interrail in Hamburg. Und da haben wir dann auch, da haben wir dann irgendwann das Telefonbuch angeschaut und haben geschaut, ob da irgendwer drinnen steht, den wir halt kennen von der Musik. Und da war dann im Telefonbuch gestanden der Tilman Ross mit, der war damals Sänger von der Regierung. Und ich habe den einfach den angerufen und der war dann nur ein Telefonanrufbeantworter. Und ich habe dann gesagt, ja, wir sind aus Wien und wir sind Fans und wir kommen jetzt vorbei.
Und der hat sich gedacht, ich mache nicht auf.
Ja. Die haben gesagt, wir kommen morgen um 16 Uhr. Ja. Und haben das wirklich vorgehabt. Ja? Also wir haben es am nächsten Tag dann Gott sei Dank nicht probiert. Ja? Aber,
der ist wahrscheinlich um 14 Uhr irgendwo geflüchtet am nächsten Tag und erst am übernächsten Tag um 23 Uhr wieder heimkommen in der Hoffnung, dass keiner vor seiner Tür hängt. Ja. Alter, das ist ja voll schräg. Also das ist Psychoterror.
Ja, aber wir haben es dann eh nicht gemacht. Und
das war es ja nicht.
Es war nur mal
überleg einmal, das war
es ja nicht. Ja, es ist total schräg. Ja. Ja, so war das. Also ich war Fan der Hamburger Schule.
ein letztes Mal gehen wir in den Club. Es gibt Tracks, Songs, ja, die machen mich persönlich unheimlich glücklich. Und jetzt muss ich jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Also ich war voriges Jahr, oder war schon vor 2 Jahren. Fazit, ich war vor einem oder maximal 2 Jahren, war ich in der Sommerarena bei einem Eisberg. Und wir alle wissen, Eisberg, großer Saal, vis-à-vis der kleine Saal. Und anschließend, links quasi vom kleinen Saal, ist dieses Mini-Dings. Quasi zwischen Bar und großen oder größeren Raum. So, das Schöne war, ja, da hat eine Dame, ein weiblicher DJ, eine DJin, keine Ahnung, und ich glaube, die hat Freak A, irgend sowas war die angekündigt. Ja. Und was mich erstens fasziniert hat, ist, die hat nur Vinyl aufgelegt. War total super. Und die Ausgangslage war die, ja, der Günther war mit seiner Gattin und lieben Freunden unterwegs und war möglicherweise leicht illuminiert und steht da mit seinem Plastikbecher voller Bier, ja, und geht da rein und denkt sich, ja, das gefällt mir, da spielt so ein bisschen 90er Jahre Rave, Techno, was auch immer. Und dann lag eine Platte auf dem Teller und kennen Sie das Gefühl, wenn die Nadel quasi die Rille trifft und du weißt schon die ersten 10 Sekunden, was das ist und du denkst dir die ganze Zeit, verdammte Scheiße, auf das habe ich jetzt einfach total Bock.
Du meinst das Gefühl vom ersten Ton?
Er meint das noch. Wenn so wirklich die Nadel so ganz kurz so und dann geht's los. Ja. Also diese, ich sage mal maximal 10 Sekunden, ja, bis das Ganze so richtig in Fahrt kommt. Und das Schöne ist, ja, in diesem kleinen Raum waren, da passen nicht viele Leute rein. Ja. Und das war so ein schön durchgemischtes Publikum. Ja. Ich sage jetzt mal, meine Altersklasse bis durchaus jüngere Leute und die waren alle gut drauf. Manche waren mehr illuminiert als ich, ja. Und manche waren definitiv gar nicht illuminiert. Und plötzlich kam ein Track. Das war eine Singles-B-Seite, 1995, und kein Hit damals. Underworld, Born Slippy, Nooks. Das ist ein Track, der macht mich unheimlich glücklich.
Dad boy, did you know me, angel boy? In the doorway, boy, she was a lipstick boy.